Heiligung ist unsere Themenreihe, mit der wir uns schon seit einigen Wochen beschäftigen, uns durch zentrale Texte des Neuen, teilweise auch Alten Testaments gehen. Und ich weiß nicht, wie es dir bisher ging in dieser Reihe, ob du sagst, kalter Kaffee kenne ich schon, praktiziere ich schon, dann ist es wunderbar. Wobei, wenn es um Jesus geht, dann ist es nie kalter Kaffee, dann ist es immer wieder neu, herrlich das zu sehen. Mein Ziel bis jetzt war es, ich denke, ihr habt es gemerkt, von dem Tu dieses und mach jenes wegzukommen. Heißt es, Heiligung hat nichts mit Mühe zu tun, Heiligung heißt nichts mit Kampf zu tun, absolut nichts. Heiligung ist der Kampf unseres Lebens, es ist das Schlachtfeld unseres gesamten Lebens und es ist der Zweck unseres Lebens, nichts weniger als das. Aber es beginnt nicht mit Tu dieses und mach jenes, sondern es muss ein übernatürlicher Weg sein. Wenn wir einen Weg der Veränderung angehen, der nicht übernatürlich ist, der nicht aus der Kraft Gottes heraus entsteht, der auch für den Weltmenschen möglich zu gehen wäre, dann ist es kein geistlicher Weg. Dann ist es umgekehrt, wie wir gesehen haben in Galater 3, ein Weg des Fleisches, ein Weg, der uns zu Verzweiflung führen wird. Und ich vermute, jeder von uns kennt diese Verzweiflung, zu sagen, Herr, ich will doch, aber ich kann nicht. Und genau das ist das Problem, du willst und du kannst nicht, du musst zu mir kommen. Wir haben gesehen, den ersten Aspekt von Heiligung, es ist den Stand in Christus zu erkennen. Wir können nicht in der Heiligung wachsen, wenn wir aus einem Antrieb des schlechten Gewissens, der Mühe, der Last und des Gott, ich stelle dich wieder zufrieden durch meine guten Werke, herangehen, dann wird es ein einziger Kampf sein, den wir verlieren müssen. Es geht nicht anders, weil dann hätten ja auch wir die Ehre dafür. Dann würden wir mit breiter Brust vor Gott stehen und sagen, sieh, Herr Gott, ich hab's geschafft. Hier stehe ich vor dir mit breiter Brust, bin den Weg, der so schmal war, so gut gegangen, aber das wird niemand sagen. Jeder wird vor ihm stehen und sagen, Herr, du hast mich hierher gebracht, du hast mich gekräftigt, dir die Ehre allein. Und so erkennen wir unseren Stand in Christus. Ja, wir sind Sünder und ja, die Sünde hat eine große Macht immer noch in diesem Leben, obwohl wir der Sünde gestorben sind, kennen wir Neid, Zorn, Lust, Egoismus, Unglaube, Habgier, Streitsucht. Es sind Dinge, die wir kennen. Aber was wir erkannt haben, ist, wir sind bedeckt in Christus. Wir sind übergossen mit seiner Liebe und seinem Geist und seinem Frieden und seiner Rechtfertigung. Und der alte Mensch ist gestorben. Die Frage ist, erkenne ich diese Realität an und beginne ich, das haben wir letzte Woche gesehen, den zweiten Aspekt, in Christus zu bleiben. Und dieses in Christus bleiben, es ist ein Prozess, der Frucht, mehr Frucht und reichlich Frucht hervorbringt. Vor allem durch drei Wege, die uns Johannes 15 gezeigt haben, indem wir uns der Reinigung Gottes stellen, seiner Erziehung, den Prüfungen, die er gibt, indem wir in seinen Worten bleiben und indem wir im Gebet bleiben. Aber eins gilt es zu begreifen und ich hoffe, dass ich das heute schaffe zu erklären. Wirklich, ich habe viel gerungen und mir fehlen teilweise die Worte und mir fehlt auch teilweise die Erfahrung. Es ist selber etwas, wonach ich mich sehne und ausstrecke immer mehr. Und das ist, das geistliche Leben ist nicht, ich lese die Bibel und ich bete und ich gehe in den Gottesdienst und ich diene. All diese Dinge sind nur Kanäle, sind nur Wege, um eine Beziehung zu pflegen, um dem lebendigen Gott zu begegnen. Wenn ich mich morgens hinsetze oder abends und meine Bibel lese, um zu sagen, ich übe jetzt eine geistliche Disziplin aus, wie ein Sportler, der seine Übungen macht, habe ich schon verloren, weil es geht nicht um die Bibel als Endzweck. Die Bibel ist das Wort Gottes, es ist ein Kommunikationsmittel, um ihm zu begegnen. Im Gebet geht es nicht darum, ich nenne jetzt Anliegen vor Gott in erster Linie. Im Gebet geht es darum, dass das Gebet ein Kommunikationsweg zu ihm ist. Ihr Lieben, wir müssen begreifen, wir haben es mit einer Person zu tun. Gott ist kein Objekt. Gott ist keine Maschine. Gott ist keine Sache. Er ist eine viel realere Person, wie wir es sind. Er ist ein viel echteres Leben, wie wir es sind. Er ist das Leben. Er ist die Person in sich selbst. Er ist das Licht. Er ist die Herrlichkeit und wir dürfen ihm begegnen. Und meine Frage, die ich heute immer wieder an uns alle stellen will, kennen wir diesen Gott und kennen wir seine Herrlichkeit? Immer wenn ich Biografien lese, dann bleibe ich an einem gewissen Punkt stehen. Es ist nicht so sehr das, was haben die Leute gemacht und geleistet. Es ist beeindruckend, was Missionare und Missionarinnen und Pastoren für Gott getan haben in ihren Diensten. Aber die Punkte, die mich oft zu Tränen rühren, wo ich stehen bleibe und nachdenke, ist, wenn ich von Männern und Frauen lese, die ihren Gott kannten. Wirklich kannten. Für die es kein Problem war, Stunden im Gebet zu verbringen. Das war keine Last. Für die es keine Last war, seine Nähe zu suchen, sich danach auszustrecken, sondern die seine Herrlichkeit kannten, überwältigt waren von seiner Herrlichkeit. Und ihr Lieben, und das ist das, was ich heute versuchen will zu zeigen, ich glaube, ein großes Problem in unserem geistlichen Leben ist, wir haben das Übernatürliche. Wir haben das Erlebende, Gott zu erleben und zu erfahren, irgendwie herausrationalisiert. Vielleicht auch durch die charismatische Bewegungen, da ist auch so viel Unfug mit reingekommen in den evangelikalen Kreis, was es scheinbar sei, geistliches Leben zu haben. Aber ich habe den Eindruck, wir sind irgendwie auf der anderen Seite vom Pferd gekippt. Wenn wir Gottes Wort lesen, dann merken wir eins, Männer und Frauen Gottes haben Gott erlebt, real erlebt. Und wie, das wollen wir heute sehen und was es mit Heiligung zu tun hat. Meine Frage an dich ist, kennst du diese Herrlichkeit? Kennst du es, auf Knien im Gebet zu sein und überwältigt zu werden von der Nähe Gottes? Kennst du es, durch Not und Leid zu gehen und trotzdem ein Herz der Freude und der Herrlichkeit zu haben? Wisst ihr, was Herrlichkeit wortwörtlich heißt? Es ist das Wort Kabot im Alten Testament, das Wort Doxa im Neuen Testament, das Griechische. Wortwörtlich heißt es Gewicht. Die Herrlichkeit Gottes heißt wörtlich Gewicht. Gewicht Gottes. Und das spürt man und das erlebt man. Der dritte Aspekt, den wir uns anschauen wollen, ist die Herrlichkeit des Vaters. Wir könnten auch sagen, die Herrlichkeit des Christus zu erleben. Wir werden gleich sehen, es deckt sich, es kommt hier in einem zusammen. Verändernde Herrlichkeit erleben. Und ich glaube, von all den Themen, die ich hier bringen werde, ist das der Aspekt, der wirklich, man sagt im Englischen, der Game Changer ist, der das Spiel verändert, der alles in eine andere Richtung lenkt. Verändernde Herrlichkeit. Und wir wollen durch das dritte Kapitel in Korinther gehen. Und wichtig zu verstehen ist, Paulus in diesem Kapitel, wo er ja im Endeffekt sagt, wie wir verändert werden, beginnt, indem er zwei Dinge gegenüberstellt. Und es ist einmal der alte Bund und es ist einmal der neue Bund. Wir könnten auch, wenn wir von Bergen sprechen, von Sinai sprechen, vom alten Bund, und von Golgatha, dem neuen Bund. Die vielleicht einfachste Einteilung der Bibel, wenn wir so im Vogelflug drüber gehen, ist tatsächlich diese Einteilung. Altes und Neues Testament ist gar nicht so treffend, um die Heilsgeschichte zu erklären. Alter Bund und neuer Bund, das ist vielleicht das Treffendste. Und der Punkt von Paulus ist der folgende. Ich will schon einmal die These bringen und es dann Stück für Stück aufzuzeigen. Der alte Bund war ein Bund des Todes und der Verdammnis. Und dennoch war die Herrlichkeit so groß dieses alten Bundes, dass die Menschen es nicht ertragen haben. Wie viel mehr ist der neue Bund, der ein Bund des Lebens und des Geistes ist, ein Bund, der eine überwältigende Herrlichkeit, ein überwältigendes Gewicht der Gottheit den Gläubigen zugänglich macht und diese Gottheit, diese Erfahrung bei Gott zu sein und in seinem Geist zu sein, verändert alles. Das ist die These und das wollen wir uns jetzt einmal Stück für Stück anschauen. Und um das zu begreifen, will ich einige Abschnitte lesen aus dem zweiten Mosebuch. Wir werden 2. Korinther 3 nicht verstehen, wenn wir die Referenzgeschichte aus dem Alten Testament nicht mehr im Hinterkopf haben. Irgendwann in einigen Monaten wird Daniel vielleicht hier dann dazu kommen, auch in 2. Mose. Aber ich will einige Punkte uns anschauen Und lasst uns beim Lesen, ich will einfach vorlesen, lasst Gottes Wort wirken, vor allem mit dieser Frage, wie entfaltet sich die Herrlichkeit Gottes im Leben von Mose und im Leben des Volkes Israel? Und ich lese einige ausgewählte Verse und werde sie nicht lange kommentieren, aber lasst uns, ihr Lieben, es ist Gottes lebendiges Wort, lasst uns uns ausstrecken nach ihm und sagen, Herr, das will ich. Ich will es begreifen, aber ich will es auch erleben. 2. Mose 33, ich lese ab Vers 17 bis 23. Was ist gerade eben geschehen? Mose und das Volk Israel versammeln sich um den Sinai und Mose steigt auf den Berg und ist in der Gegenwart Gottes. Und er bleibt so lange auf dem Berg und die Wolke der Herrlichkeit Gottes überschattet diesen Berg, dass das Volk unruhig wird. Und während Mose auf dem Berg die zwei Gesetzestafeln mit den 10 Geboten erhält, das sind ja die Gesetzestafeln des Alten Bundes, bauen sie sich aus dem Schmuck der Ägypter ein goldenes Kalb und beten es an. Und Mose glaubt es zuerst gar nicht. Er steht für Gott ein und sagt, lass doch dieses Volk, vernichte es nicht, vertilge er den Namen nicht. Aber als er dann selbst davor steht und es sieht, ist er so wutentbrannt, dass er diese Tafel nimmt und sie zerschmettert auf dem Boden. Und jetzt wollen wir lesen, wie es weitergeht. 2. Mose 33, 17 bis 23. Und der Herr sprach zu Mose, auch dies, was du gesagt hast, werde ich tun, denn du hast Gnade gefunden in meinen Augen. Ich kenne dich mit Namen. Und er, das ist Mose, sprach, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und der Herr sprach, ich werde alle meine Güte vor deinem Angesicht vorübergehen lassen und werde den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und ich werde begnadigen, wen ich begnadigen werde, und werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen werde. Und er sprach, wichtiger Vers, du vermagst nicht mein Angesicht zu sehen, denn nicht kann ein Mensch mich sehen und leben. Lass es im Hinterkopf behalten. Du kannst mich nicht sehen, Mose, du würdest sofort sterben. 21, der Herr sprach, siehe, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorübergeht, so werde ich dich in die Felsenkluft stellen und meine Hand über dich decken, bis ich vorübergegangen bin. Und ich werde meine Hand wegtun und du wirst mich von hinten sehen. Aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Ihr Lieben, Gott sagt Mose, ich kann auf deinen Wunsch nicht eingehen. Ich muss mit meiner Hand mich selbst vor dir verdecken, weil du sofort tot umfallen würdest. Es ist eine Bildersprache, Gott hat keine Hand und Gott hat keinen Rücken. Es sind für uns Menschen Begrifflichkeiten, um den Gott, der Geist ist, verständlich zu machen, dass er mit seiner Hand etwas schützt und nur den Rücken, den unpersönlichsten Teil eines Menschen vermutet, den es überhaupt gibt. Ich meine, ein Rücken ist ein Rücken, daran kann man nichts identifizieren. Es ist völlig ist nicht besonders. Ich zeige dir den unbedeutendsten Teil von mir, kurz, für eine Millisekunde, für einen Augenblick, aber mein Angesicht kannst du nicht sehen. Es geht weiter und der Herr sprach zu Mose 34,1, haue dir 2 steinerne Tafeln aus wie die ersten. Und ich werde auf die Tafeln die Worte schreiben, die auf den ersten Tafeln waren, die du zerbrochen hast. Und sei bereit auf den Morgen und steige am Morgen auf den Berg Sinai und steh dort vor mir auf dem Gipfel des Berges. Und niemand soll mit dir heraufsteigen und es soll auch niemand auf den ganzen Berg gesehen werden. Sogar Kleinvieh und Rinder sollen nicht gegen diesen Berg hin weiden. Und er, also Mose, hieb 2 steinerne Tafeln aus wie die ersten. Und Mose stand frühmorgens auf und stieg auf den Berg Sinai. so wie der Herr ihm geboten hatte, und nahm die zwei steinernen Tafeln in seine Hand. Ihr Lieben, was lesen wir bis hierhin? Gott sagt, niemand darf zu mir kommen. Niemand. Niemand darf auch nur mit einem Fuß den Berg betreten. Ich bin unnahbar. Ab Vers 5. Und der Herr stieg in der Wolke herab. Und er stand dort bei ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit, der Güte bewahrt auf Tausende hin, der Ungerechtigkeit, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs hält er für schuldlos den Schuldigen, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht, an den Kindern und Kindeskinder, an der dritten und vierten Generation. Und was tut Mose? Vers 8. Und Mose neigte sich eilends zur Erde und betete an und sprach, wenn ich doch Gnade gefunden habe in deinen Augen, Herr, so ziehe doch der Herr mit in unsere Mitte. Denn es ist ein hartnäckiges Volk und vergib unsere Ungerechtigkeit und unsere Sünde und nimm uns an als Eigentum. Und er, also Jahwe, sprach, siehe, ich schließe einen Bund. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, die nicht gewirkt worden sind auf der ganzen Erde und unter alle Nationen und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll das Werk des Herrn sehen, denn furchtbar ist, was ich mit dir tun werde. Lass uns springen in Vers 27. Und der Herr sprach zu Mose, schreibe diese Worte auf. Denn entsprechend diesen Worten habe ich mit dir und Israel einen Bund geschlossen. Und er war dort bei dem Herrn 40 Tage und 40 Nächte. Habt ihr es gelesen? Und er war dort bei dem Herrn, 40 Tage und 40 Nächte. Er aß kein Brot und er trank kein Wasser und er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die 10 Worte. Und jetzt kommt der wichtige Teil, Vers 29. Und es geschah, als Mose vom Berg Sinai herabstieg und die 2 Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand Moses, als er vom Berg herabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. Und Aaron und alle Kinder Israel sahen Mose an und siehe, die Haut seines Angesichts strahlte und sie fürchteten sich, ihm nahe zu kommen. Ihr Lieben, der hohe Priester Aaron fürchtet sich, nicht Gott zu nahe zu kommen, sondern Mose, weil ein Abglanz, ein Leuchten von seinem Gesicht ausgeht. Vers 31, und Mose rief ihn zu und Aaron und alle Fürsten in der Gemeinde wandten sich zu ihm um und Mose redete zu ihnen. Und danach kamen alle Kinder Israel näher und er gebot ihnen alles, was der Herr auf dem Berg Sinai zu ihm geredet hatte. Und Mose hörte auf, mit ihnen zu reden. Und er hatte eine Decke auf sein Angesicht gelegt. Und wenn Mose vor den Herrn hineinging, um mit ihm zu reden, nahm er die Decke ab, bis er hinausging und ging hinaus und redete zu den Kindern Israel, was ihm geboten war. Und die Kinder Israel sahen das Angesicht Mose, dass die Haut des Angesichts Mose strahlte. Und Mose tat die Decke wieder auf sein Angesicht, bis er hineinging, um mit ihm zu reden. Ihr Lieben, wir müssen begreifen, was Paulus hier erklärt. Paulus sagt Folgendes, ich versuche es in einem Bild einmal uns aufzuzeigen. Bilder sind Bruchstücke, aber ich versuche es dadurch klar zu machen. In 2. Korinther 3 bezieht sich Paulus auf genau diese Stellen, die ich gelesen habe. Und er will Folgendes klar machen. Dieser Bund, den Gott geschlossen hat, der alte Bund, der Sinai-Bund, war ein Bund, den Paulus nennt, ein Bund des todbringenden Buchstabens. 2. Korinther 3, Vers 6. der uns tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet. Warum ist das Gesetz da? Das Gesetz ist da, dass es uns tötet, dass es uns aufzeigt, dass wir Sünder sind. Das Gesetz ist ein Erzieher, ein Lehrer, ein strenger Lehrer, der uns die Gebote hinwirft und sagt, halte es, und ich breche davor zusammen und sage, ich kann es nicht. Und er wirft das nächste Gebot und sagt, halte es, und ich breche zusammen und sage, ich kann es nicht. Das war der Bund, ein todbringender Buchstabe. Und dieser Bund, den Gott schloss mit Mose oder durch Mose als Mittler, er besaß eine verschwindende Herrlichkeit. Paulus redet über die Herrlichkeit, die Mose erlebt hat, als sehr, sehr gering im Vergleich zu dem, was jetzt zugänglich ist. 3, Vers 11. Denn wenn das, was weggetan werden sollte, mit Herrlichkeit eingeführt wurde, wie viel mehr wird das Bleibende in Herrlichkeit bestehen? Verstehen wir den Punkt? Das, was Gott nur vorübergehend gegeben hat, für insgesamt 1400 Jahre, ungefähr von Sinai bis Golgatha, das, was Gott eingesetzt hat, war vorübergehend und dennoch besaß es eine so große Herrlichkeit, dass die Israeliten was nicht ertrugen. Sie ertrugen nicht Gott nicht, sie ertrugen Mose nicht, der aus der Gegenwart Gottes kam. Und Paulus' Punkt ist zu sagen, ihr Korinther, schaut auf das Alte, das was tötet, das was vom Buchstaben kommt, das was schon wieder aufgelöst ist und begreift, es war eine verschwindende Herrlichkeit. Und das Volk, die Menschen, sie hatten eine Trennung nicht nur zu Gott, sondern sogar zu Mose. Wir haben es gelesen mehrfach, Mose ist im Zelt, es ist vermutlich nicht die Stiftshütte, die wird nämlich später erst eingeführt hier in 2. Mose. Vielleicht war es ein Zelt der Begegnung Gottes. Mose ist im Zelt und öffnet seine Decke, also sein Schleier. Und er begegnet Gott und die Herrlichkeit Gottes, seine überwältigende Nähe, strahlt so auf ihn ab, dass wenn er aus diesem Zelt geht und sogar Aaron, der Hohepriester, ihn sieht, er so erschrickt, dass Mose aus Barmherzigkeit die Decke wieder davor legt und die Menschen es ertragen, wenn er ihnen die Gebote erklärt. Und er geht wieder ins Zelt und Gott redet und er kommt raus und wieder verdeckt er den Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Was ist der Punkt, der hier gemacht wird? Gott macht eine ganz klare Trennlinie. Niemand von euch kann zu mir kommen. Niemand, nicht mal Aaron. Es ist, sagt uns der Text, ein Dienst des Todes. In 2. Korinther 3, die Verse 7 und 8. In 3, Vers 9 heißt dieser Bund ein Bund der Verdammung. Ihr Lieben, begreifen wir es. Der Bund, der verdammt. Das Gesetz, das Tod bringt. Das Gesetz, das wieder aufgelöst wird, hat bei seiner Inkrafttretung so eine Macht und Herrlichkeit, dass was passiert? Mose muss sein Angesicht verdecken. Und erst dann, wenn die Herrlichkeit Gottes nicht nahbar, erfahrbar mehr ist, dann können die Leute zaghaft hinzutreten und hören und gehen dann wieder weg. Was sehen wir bis hierher? Ich habe den Eindruck, Geschwister, wenn wir über Heiligung nachdenken, und ich will es niemandem verurteilen, wenn du diese Sicht nicht hast, freue ich mich, denken wir komplett an den alten Bund. Herr, ich will mich verändern. Herr, meine Ehe soll anders sein. Okay, dann tue ich jetzt das. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass dieses Chaos in meinem Leben aufhört. Okay, ich bin jetzt ordentlicher. Herr, ich will mehr in den Dienst, okay, ich beginne zu dienen. Es sind gute Dinge, aber es ist vergänglich, es ist alt, es bringt nichts. Da ist die Kluft da, da ist der Vorhang da. Und es ist so kraftlos und saftlos. Und man schleppt sich dahin, ohne Veränderung. Und jetzt stellt Paulus es gegenüber. Und er sagt Folgendes: Ihr Korinther lebt nicht unter diesem Bund des Mose und des Sinai. Dieser Bund ist aufgelöst in Christus. Ihr lebt im neuen Bund. Und was früher ein todbringender, ein anklagendes Gesetz war, ist jetzt lebensschaffender Geist. Lebendiger Geist vom Himmel herab. 3 Vers 6, der uns auch tüchtig gemacht hat zu dienen des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, nicht des Abmühens und Tuns, nicht des Gott, ich halt's aber wirklich ein, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Kennen wir dieses Leben? Weil dieser Geist ist der Geist, der auf Christus herabkam, und in Christus haben wir Zugang zu ihm. Was sagt uns 3 Vers 14 über Jesus? Aber ihr Sinn ist verhärtet worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt beim Lesen des alten Bundes dieselbe Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Jesus hat diese Decke weggenommen. Wir können auch sagen, er hat den Vorhang zerrissen. Das Allerheiligste ist frei. Und in Jesus ist das Neue jetzt vollkommen da. Es ist eine bleibende Herrlichkeit, wie uns Vers 11 sagt. Denn wenn das, was weggetan werden sollte, mit Herrlichkeit eingeführt wurde, wie viel mehr wird das Bleibende in Herrlichkeit bestehen? Christus ist also diese Herrlichkeit und die Macht der Sünde ist gebrochen. Der Vorhang ist auf. Und was geschieht jetzt? Wenn du die Wiedergeburt erfahren hast und von deinen Sünden reingewaschen bist, hast du einen direkten Zugang zur Herrlichkeit Gottes. Nicht nur dem Abglanz der Herrlichkeit, der direkten Herrlichkeit. Lasst uns lesen, was Vers 18 sagt. Oder erstmal im Vergleich nochmal, 2. Mose 33, Vers 20. Was sagte Gott zu Mose? Ich habe es hier nochmal zitiert. Du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen. Gott ist so mächtig und groß, dass wenn Mose ihn angeschaut hätte, er gestorben wäre. Leibhaftig gestorben wäre. Und jetzt, was steht hier? 3 Vers 18. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend. Ihr Lieben, begreifen wir das? Begreifen wir, was da vor uns steht und was wir vielleicht noch nie erlebt haben? Mose konnte es nicht ertragen. Jesaja konnte es nicht ertragen. Jeremia konnte es nicht ertragen. Die Jünger, Verklärung Jesu, konnten es nicht ertragen. Und jetzt steht Paulus hier und sagt, was niemand sehen konnte, könnt ihr jetzt sehen. Mit aufgedecktem Angesicht, direkt in die Herrlichkeit schaut. Es ist kein Dienst des Todes mehr. Obwohl wir hätten sterben müssen, es ist ein Dienst des Geistes und der Gerechtigkeit. Warum? Weil wir in Christus sind. Das ist unser Stand. Und wenn wir uns Gott nahen im Gebet, im Wort, im Dienst, in der Anbetung, im Gottesdienst, dann nahen wir uns ihm nur in Christus. Und er nimmt uns völlig an. Und er sagt, du willst meine Herrlichkeit sehen, ich zeige sie dir. Mose hat gesagt im alten Bund, zeig mir deine Herrlichkeit. Und Gott hat gesagt, Mose, weil ich dich liebe, zeige ich sie dir nicht. Paulus sagt, such diese Herrlichkeit. erlebe sie. Erfahre sie. Ihr Lieben, das ist nichts Statisches, kein Punkteplan, nichts, was irgendwie mit Religion und Tradition zu tun hat. Das ist eine tiefer zu erfahrende Realität, wie alles, was wir in diesem Leben erfahren können. Es ist Herrlichkeit, es ist Gewicht, es ist Macht. Kennst du diese Herrlichkeit? Wenn du sie nicht kennst, dann hast du das Zentrum, das Herz, das Schönste des christlichen Glaubens noch nicht erfahren. Ich will dir damit keine Angst machen und sagen, ich habe es noch nicht erfahren. Bin ich überhaupt ein Kind Gottes? Keine Erfahrung macht dich zum Kind Gottes. Kein Erlebnis macht dich zum Kind Gottes. Nur der Glaube an Christus macht dich zum Kind Gottes. Aber es gibt Gläubige und die Korinther waren solche Gläubige, weil sie in einem Sündensumpf steckten, in Streit und gegeneinander und gegen Paulus und in Zerwürfnissen. Und sie lebten ein trockenes, dürres, langweiliges Christenleben. Und Paulus sagt ihnen, ihr habt doch keine Ahnung, was vor euch liegt. Ihr seid in Jesus, naht euch ihm. Warum? Was passiert dann? Und ich will jetzt Vers 18 ganz genau mit euch lesen. Achtet bitte auf die Verbform. Jetzt macht sich bemerkbar, wer eine gute und wer eine schlechte Bibelübersetzung hat. Dieser Vers ist tatsächlich nur zu verstehen, wenn wir eine ganz textgetreue Übersetzung haben. Ich lese diesen Vers in den wirklichen Verbformen einmal vor. Hört mal genau hin. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend, das ist ein Partizip, anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Auch wenn du sagst, Deutsch fand ich immer langweilig, hier ist der Grund, warum wir Grammatik lernen sollten. Wirklich. Wie werden wir verwandelt? Anschauend. Es ist anschauend, ein Partizip beschreibt einen Prozess oder eine Sache im andauernden Verfahren. Ihn anschauend, das ist das, was wir aktiv tun sollen, werden wir verwandelt. Und ihr Lieben, werden verwandelt steht im Passiv. Und wenn etwas im Passiv steht, dann steht der Akteur niemals im Text drin. Man kann ihn aber mit reinlesen. Und mit reingelesen wäre das, würde es so heißen, wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend werden, und jetzt Klammer, von Gott verwandelt. Begreifen wir das? Was, sagt Paulus, ist die wahre Veränderung, die wahre Heiligung, die bleibende Heiligung und Veränderung? Es ist nicht, wenn ich beginne, durch Disziplin und Mühe mein Leben zu ändern. Das wird folgen, das ist die Frucht. Aber die eigentliche Verwandlung beginnt, wenn ich Christus anschaue. Wenn ich seine Herrlichkeit anschaue und erlebe. Und dieser Prozess, der legt ein Gewicht, einen Druck auf meine Seele, verändert meine Seele, sodass wir verwandelt werden. Wohin? Nach demselben Bild oder in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich habe versucht, es hier darzustellen. Da ist ein Sünder. Da ist unsere Christine, wenn ihr euch noch an das erste Mal erinnert, ich will euch nicht nerven mit Christine und Christian, aber da ist die Christine, die mit Neid und Unzufriedenheit kämpft. Und da ist Christian, der mit Ängsten und Schwermut kämpft. Und die wollen es ablegen. Sie wollen wirklich ihrem Herrn Ehre geben. Nicht in Ängsten und Schwermut, nicht in Gier und in Neid, sondern durch ein befreites Leben für Christus. Aber es geht nicht. Wie werden sie verändert? Indem sie in Christus, in diesem Stand, die Nähe Gottes suchen und seine Herrlichkeit erleben und diese Herrlichkeit mit aufgedecktem Angesicht ganz direkt drückt sich in ihr Wesen hinein und Christus in ihnen wird geformt. Meine Frage an uns ist, kennen wir das? Ich hatte noch nicht oft in meinem Leben diese Momente wo ich sagen konnte, Herr, das war deine Herrlichkeit. Ich kann einige Dinge in meinem Leben nennen, könnte erzählen. Es sind wenige, beschämt muss ich sagen, wenige. Aber wenn ich daran nur denke, wie es war, vor Gott zu sein, im Gebet ringend, und dann kam es. Es ist das Schönste und Herrlichste. Und da habe ich erst begriffen, was es heißt, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Nimm die Welt, aber gib mir Jesus. Das heißt es dann im alten englischen Lied. Take the world, but give me Jesus. Wer das erlebt hat, der sagt, nimm alles. Nimm Ruhm, nimm Geld, nimm Einfluss. Es ist mir so egal, aber gib mir Jesus. Gib mir ihn. Kennst du diese Herrlichkeit? Jonathan Edwards war ein amerikanischer Prediger im 18. Jahrhundert und er wurde in eine Zeit hineingeboren, die ziemlich religiös kalt war. Amerika wurde gegründet von puritanischen Flüchtlingen aus Holland und England, die tatsächlich den heute modernen Staat Amerika gründeten, um das tausendjährige Reich aufzurichten. Das ist kein Witz. Amerikas Gründungsinitiative war tatsächlich, das tausendjährige Reich zu errichten. Und es war eine Zeit zuerst mal wirklich des geistlichen Lebens im 17. Jahrhundert. Und Ende des 17. Jahrhunderts flachte es immer mehr ab in kalte Religiosität. Überall waren Kirchen. Jeder war gläubig. Wenn du nicht gläubig warst, warst du nicht Teil des puritanischen Staates. Das waren die Staaten wie New Hampshire, New York und viele andere, die es heute noch an der Ostküste gibt. Jonathan Edwards' Opa Stoddard war ein Pastor, aber immer mehr Kälte, geistliche Kälte, machte sich bemerkbar. Und dann, Edwards wurde 1704 geboren, begann langsam Gottes Wirken. Ein so großes Beben, dass säkulare Historiker sagen, wenn diese Erweckungswellen nicht gekommen wären, wäre Amerika heute ein völlig anderer Staat. Das war das, was Amerika bis ins Herz hinein formte. Es waren zwei Erweckungswellen, 34, 35 und 1740 und 41. Und Edwards und Whitfield in England, die Brüder Wesley, waren da ganz zentral daran beteiligt. Zwischen diesen beiden Erweckungswellen erlebte Edwards Folgendes. Er schrieb es in sein Tagebuch und ich will es uns vorlesen. Nicht als Beispiel zu sagen, mach's genauso. Schnapp dein Pferd und reite raus und erlebe die Herrlichkeit Gottes. Darum geht's nicht. Sondern um uns zu zeigen, es ist real. Das, was Mose erlebt hat, was Jesaja erlebt hat, was Johannes erlebt hat, was Petrus erlebt hat, kann Christine und Christian erleben, kannst du und kann ich erleben. Er schreibt, er war schon Pastor, als ich einmal im Jahre 1737 in die Wälder ritt, um mich zu erholen und an einem zurückgezogenen Ort von meinem Pferd abstieg, wie es meine Gewohnheit war, um in göttlicher Betrachtung und im Gebet zu verharren. Achtung, merkt ihr was? Um in göttlicher Betrachtung, also im Nachsinn über Gottes Wort und im Gebet zu verharren. Es ist immer das Gleiche. Das sind die Kanäle. Hatte ich einen Blick, der für mich außergewöhnlich war. Ich sah die Herrlichkeit des Sohnes Gottes als Vermittler zwischen Gott und den Menschen und seine wunderbare, große, volle, reine und süße Gnade und Liebe und seine sanfte und freundliche Erniedrigung. Diese Gnade, die so ruhig und lieblich erschien, erschien zugleich auch groß über den Himmel. Die Person Christi erschien unsagbar vortrefflich. So vortrefflich, dass sie alle Gedanken und Vorstellungen verschlang, was, soweit ich es beurteilen kann, etwa eine Stunde anhielt. Dies hielt mich den größten Teil der Zeit in einer Flut von Tränen und lautem Weinen. Ich fühlte eine seelische Sehnsucht, die ich nicht anders auszudrücken vermag, als leer und ausgetilgt zu werden. Ich, der alte Mensch, ich wollte mich in den Staub legen und allein von Christus erfüllt sein. Ihn mit einer heiligen und reinen Liebe lieben, ihm vertrauen, von ihm leben, ihm dienen und folgen und vollkommen geheiligt und mit einer göttlichen und himmlischen Reinheit gereinigt werden. Das war nicht der Alltag von Jonathan Edwards. Er war ein Mann aus Fleisch und Blut, mit Sorgen, Nöten, mit Kindern, die gestorben sind, mit Ehefrauen, die gestorben sind, mit einem hinausgeworfen werden aus seiner eigenen Gemeinde. Der wurde gekickt als Pastor, der wurde gefeuert irgendwann mal. Der hat genauso die Höhen und Tiefen des Lebens erlebt wie du und ich auch. Normaler Mensch aus Fleisch und Blut. Am Höhepunkt seines Lebens als angehender Direktor der Princeton-Universität starb er einfach, nach ein paar Wochen. Aber in seinem Leben erlebt er das. Und weil er die Herrlichkeit Gottes kannte, durch Christus sich ihm genaht hat, brach es einige Jahre später los. Die Wellen dieser Erweckung waren so groß, dass tatsächlich die Regierung einschritt, weil aus Angst vor Unruhen im Land. Die Menschen in den Gottesdiensten begannen so laut zu weinen unter der Predigt. Das waren nicht irgendwelche emotional aufgeladenen Predigten. Edwards predigte recht langweilig. Der las tatsächlich sein Skript vor. Monoton. Und das Geheul wurde so groß in den Kirchen. Das Geheul über Sünde und der Buße, dass er stoppen musste in den Predigten. Und ganze Dörfer und Städte sich zu Christus hinwandten und Herrlichkeit erlebten. Meine Frage ist, kennst du das? Und streckst du dich danach aus? Ihr Lieben, ich glaube, von allen Zielen, die Satan hat, von allen, ist sein größtes Hauptziel, dass das nicht erlebt wird. Dass das, was dieser Paradieszustand, dieser wiederhergestellte Zustand, in der Nähe Gottes zu sein, und mit ihm zu reden, dass das wie in Eden unterbrochen wird. Von allem, was er kämpft, ist das sein Mittelpunkt. Und wie oft siegt er? Du kämpfst mit Sünde, mit Süchten, mit Charakterzügen, Gewohnheiten. Hör auf. Hör auf, den Weg des alten Bundes zu gehen. Es ist ein Weg des Todes. Du und ich, wir können uns nicht verändern. Punkt. Wenn wir es könnten, wofür ist Christus dann gekommen? Aber er kann uns verwandeln, wenn wir in seiner Herrlichkeit sind. Such diese Herrlichkeit. Ich sage dir nicht, lies Biografien und dann mach das, was die gemacht haben. Gott ist Gott, er ist eine Person, er will diese Beziehung. Tu eins in Erkenntnis seines Wortes, lasst uns Buße tun. Lasst uns zu ihm kommen und ihm sagen, und Herr, ich weiß, wo mein Leben ist und ich weiß, wo ich kämpfe. Nimm alles, aber gib mir eins, lass mich deine Herrlichkeit sehen und lass mich verwandelt werden. In das Bild deines Sohnes, damit ich Frucht bringe, nicht für mich, sondern für dich. Verändernde Herrlichkeit erleben. Lasst uns nicht aufhören, uns mit einem Ernst und mit einem andauernden Bleiben daran, zu Gottes Thron zu kommen und ihn zu bestürmen, bis wir es erleben. Heißt es, das christliche Leben ist ein Höhenflug von Erfahrung der Nähe Gottes zu Erfahrung der Nähe Gottes? Nein. Aber was wir sehen und was Jesus gesagt hat, ist, Christus lebt in uns. Und durch ihn dürfen wir zu Gott kommen und völlig, völlig neue Menschen werden. Aber was ist dann mit Sünde? Warum habe ich dann diese Zeiten des Durchhängs, des Verzagens? Das wollen wir uns nächste Woche noch einmal näher anschauen, wenn wir uns die Frage stellen, nach wie wandle ich im Geist oder wie betrübe ich den Geist in mir? Wie betrübe ich diese Beziehung, diesen Zugang zu Gott? Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ihr Lieben, ich hoffe so sehr, dass das für uns ein Gebet wird, das erhört wird und unsere Gemeinde erneuert wird zu Menschen, die Christus erneuern. erstrahlen lassen in einer Welt voller Sünde und voller Verzweiflung zu seiner Ehre. Amen. Ich will noch beten, lasst uns aufstehen kurz dazu. Großer Gott, wie anders sind diese Worte, wie das, was wir in Religion und Kirche zu sehen bekommen. So oft ist das, was wir Menschen machen, nichts als Schauspiel, nichts als Tradition. Und wir kommen mit müden Herzen und wir gehen mit müden Herzen, weil wir dich nicht erlebt haben, Herr. Weil wir deine Herrlichkeit nicht angeschaut haben. Bitte, Herr, bewahre uns vor toter Religion. Und ich bete für jeden, der hier ist. Lass uns deine Herrlichkeit sehen. Und lass uns verwandelt werden in das Ebenbild Jesu. Ich bete so sehr, Herr, dass du die Gebete von uns erhörst. Ich weiß, Herr, viele hier beten und ringen um Heiligung. Lass uns doch Siege erleben. Lass uns Dinge ablegen und deine übernatürliche große Macht sehen, Herr. Nicht in irgendwelchen Wundern. Wir wollen alles nicht. Wir brauchen es nicht. Aber wir brauchen neue Herzen. Herzen, die dir Ehre bringen. Vergib uns, Herr, wo wir gemeint haben, es selber zu schaffen. Wo wir versucht haben, über den Weg des Gesetzes zu dir zu kommen und jämmerlich gescheitert sind. Lass uns doch in den nächsten Tagen, wenn wir beten, dein Wort lesen, hier in den Veranstaltungen sind und für dich singen und dein Wort hören, lass uns deine Herrlichkeit erleben und eine tiefe Sehnsucht bekommen, dich, Herr Jesus, immer mehr zu kennen. Amen.